Oh, Alex, mein Spinnensinn vibriert. Es gibt wohl eine Folge zu den Spider-Man-Filmen vom Irgendwas im Medienplausch. Nach dem Intro. Crappy, but with love. Ja, ich wollte gerade so ein bisschen, ich habe noch überlegt, das Spider-Man-Theme zu summen, bis mir aufgefallen ist, ich habe zwei Themes im Kopf und es ist beides nicht Spider-Man. Spider-Man gibt es nicht. Genauso wenig wie Spider-Man, wir kriegen den Spider-Man. Wobei das teilweise nah dran ist,
oder? Das gab es ja im Film. Spider-Man, wo bist du nur, oh Spider-Man? Oder Spider-Schwein, oder Snyder-Cut.
Weil genau das, die Snyder-Cut-Melodie ist, glaube ich, eigentlich die Spider-Man-Melodie.
Richtig, oder? Ja, richtig, ich habe dreist geklaut.
Und zwar sogar noch von einem Marvel-Medium auf ein DC-Medium umgemünzt.
Ja, es hat irgendwie gepasst. Naja.
Genau, aber wir nehmen uns den Release der PlayStation 5 und des Spieles Spider-Man Miles
Morales. Als Anlass, alle mal über Spider-Man aufzuklären in Sachen Film, weil das doch ein bisschen kompliziert ist. Weil der Grutke hat uns mal geschrieben, dass er es geil fände, wenn es mal dazu eine Folge gibt, weil er davon gar keinen Plan hat. Und Arjen offensichtlich auch nicht.
Yay! Genau, wer uns auf Social Media folgt, hat wahrscheinlich das Video gesehen, was ich gleich noch schneiden muss. Ja.
Wo fängt man da an? Man fängt einfach mal bei der Kreation von Spider-Man an. Die Schöpfer sind der Autor Stan Lee und der Zeichner Steve Ditko. An der Stelle will ich aber auch erwähnen, dass Steve Ditko nicht von Anfang an der Zeichner war. Es gab noch einen anderen namens Jack Kirby. Der hat aber in Stan Lees Augen Spider-Man einfach viel zu heroisch gezeichnet und deswegen hat er dann Steve Ditko genommen. Und seitdem gibt es eine Kontroverse, inwieweit Jack Kirby am initialen Design von Spider-Man beteiligt war. So was Ähnliches gab es ja auch bei Batman mit, ich habe die Namen gerade nicht
parat. Daumen oder so, was in Richtung, Finger.
Bill Finger. Und Bob Kane, glaube ich. War irgendwas, genau. Ja. Spider-Man hatte seinen ersten Auftritt in den Amazing irgendwas Comics, Ausgabe 15 im Jahr 1962. Und zwar hat Stan Lee nach dem Erfolg von The Fantastic Four und The Incredible Hulk, wollte er einen Comic machen über einen ganz normalen Teenager, der ein unbeliebter Nerd ist und halt ganz männliche Probleme hat. Sein damaliger Publisher Martin Goodman fand die Idee richtig beschissen. Erstens, Leute hassen Spinnen, kann ich unterschreiben.
Ja.
Zweitens waren Teenies damals nur Sidekicks, also so wie hier Superboy, Robin und so weiter. Das waren nur Sidekicks, niemals die Protagonisten. Und er konnte sich nicht vorstellen, dass so ein Verlierertyp gut ankommt. Wo ich dann an der Stelle denke, Digga, ist das Jahr 1962? Wer hat damals Comics gelesen? Sicher nicht der gebildete Mann in der Wall Street, sondern die Kack-Nerds, die in Müttern gesteckt worden sind.
Aber damals hat man nicht so vom Nutzer aus gedacht und dachte sich immer so, okay, was wollen die Leute halt sehen, aber nicht so, womit können die sich identifizieren, glaube ich.
Genau. Jedenfalls, der Probelauf mit dieser Amazing-Reihe lief richtig, richtig gut. Das hat sich richtig gut verkauft. Und er wurde da jetzt auch nur eingebaut, weil diese Comic-Reihe eh so kurz vorm Ende war und auslaufen sollte. Und dann hat sich der Martin Goodman gedacht, ja komm, pack rein, ist mir Latte, wenn das jetzt schlecht verkauft wird. Lief richtig gut und dann hat Spider-Man 1963 seinen eigenen Comic-Run bekommen als The Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man ist im Prinzip halt, also das Amazing ist halt einfach nur so ein Beititel, so wie der unglaubliche Hulk, die Fantastischen Vier, The Amazing Spider-Man. Man munkelt, dass das halt daher kommt, dass er seinen ersten Auftritt in diesen Amazing Comics hatte, The Amazing Spider-Man. Steve Ditko und Stan Lee bauen halt als wiederkehrende Problematik von Spider-Man immer wieder ein, dass er keine Anerkennung für seine Taten bekommt und dass nicht Peter Parker immer mit Schulproblemen und Liebeskummer rumschlagen muss und gleichzeitig für seine alte Tante May sorgen muss. Kümmern muss, um das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Was damals für diese Zeit sehr ungewöhnliche Themen waren, aber dadurch wurde er auch sehr beliebt, weil das Themen sind, mit denen sich Leser und jeder normale Mensch kann sich mit solchen Themen identifizieren.
Ja.
Nicht, ich meine, es ist wirklich schwer, sich in einen Superman hineinzuversetzen oder in einen Batman.
Das macht Peter Parker ja auch, also Spider-Man quasi ja so schön, dass er so nahbar ist.
Genau das. Und was auch noch eine essentielle Rolle gespielt hat, die ganzen Abenteuer spielen nahezu immer in New York und dadurch gab es so ein bisschen Lokalpatriotismus, könnte man sagen. Oh, das ist in meiner Stadt, ey, der schwingt gerade an der 3rd Avenue rum, boah, da wohnt, da hat meine Tante gewohnt, whatever.
Ja.
Das hat dann halt auch noch mit reingespielt. Im Gegensatz zu DC mit Superman immer in Metropolis, Batman in Gotham.
Ja, das waren halt immer so fiktive Städte.
Fiktive Städte, ja. Genau, das war halt ganz cool. Spider-Man hat insgesamt 3 Love Interests in den ganzen Comic-Reihen. Entweder ist es Gwen Stacy, auf die komme ich später noch zu sprechen. Black Cat kam bisher in den Filmen nicht vor, nur in Videospielen und in Comics logischerweise. Und die kennen wahrscheinlich die allermeisten Mary Jane Watson. Zu seinen großen Antagonisten gehören der Green Goblin, der ist quasi das, was der Joker für Batman ist, ist er für Spider-Man. Und dann gibt es noch andere wie Venom, Dr. Octopus, Scorpion, Shocker, Rhino, Vulture, auf die kommen wir gleich noch alle ein bisschen zu sprechen.
Und Mysterio.
Mysterio, unter anderem, habe ich gesagt. Ja. Es gibt noch wesentlich mehr. Mysterio ist auch, der ist auch wichtig. Ja. So. Es gibt halt verschiedene Comic-Reihen, Superior Spider-Man, Ultimate Spider-Man. Das ist nicht allzu kompliziert, es sind im Prinzip nur Abgrenzungen zu Storylines, es sind eigene Universen in sich geschlossen. Vielleicht ist die Amazing Spider-Man ist im Kanon vom übergeordneten Marvel-Universum, das heißt, es kann Crossovers geben und da ist es vielleicht beim Ultimate Spider-Man eben nicht so.
Ja, aber vertiefe das mal ein bisschen, das war gerade relativ schnell.
Okay.
Also, es gibt einfach nur verschiedene, sind das Paralleluniversen? Oder sind es verschiedene Spider-Mans im selben Universum?
Das kommt, glaube ich, immer auf das Comic-Buch tatsächlich an, aber letzten Endes ist es einfach nur die Abgrenzung.
Ja.
Und diese Paralleluniversen-Geschichten sind erst wichtig, wenn sich Marvel mal wieder entscheidet, okay, wir müssen das alles zum Ende bringen und wieder neu rebooten und dann kommen immer Paralleluniversen mit ins Spiel.
Aber wichtig ist auf jeden Fall, es gibt quasi verschiedene Spider-Mans.
Ja, nicht in derselben Welt, immer in unterschiedlichen Welten und die haben dann
Eine andere Gwen Stacy und eine andere Mary Jane Watson.
Genau, so. Und vielleicht ist auch wer anders gestorben und nicht immer Onkel Ben, das kann auch passieren.
Ha.
So, genau. Und genau, um das nochmal zu bedeutlichen, die Amazing Spider-Man ist zum Beispiel die Mainstream-Comicbuchreihe und die allererste. Diese ist halt übergreifend in das Marvel-Universum eingebettet. Also die Amazing Spider-Man trifft auf die X-Men, trifft auf den unglaublichen Hulk und so weiter. Diese Reihe läuft auch bis heute. Ja, und der Ultimate Spider-Man, der hatte sein Debüt im Jahr 2000. Das ist eine alternative Comicbuchreihe und eine alternative Continuity. Da wurde Spider-Man lediglich modernisiert, um es massentauglicher zu machen, damit sich Leser, die alles verstehen wollen, nicht 50 Jahre an Amazing Spider-Man reinziehen müssen, sondern einfach einen neuen Startpunkt für eine andere Generation haben, auch mit anderen Themen und anderen gesellschaftlichen Problemen, die in den Comics behandelt werden.
Ja.
Also das
darf da geht es ja nicht um die Kommunisten. Zum Beispiel. Die bösen Kommunisten.
Zum Beispiel. Mann. Ja, also das darf man jetzt nicht so kompliziert betrachten und in den Filmen ist es eigentlich auch noch einfacher zu erklären. Dazu kommen wir auch gleich. Ja, es gab halt auch zahlreiche Spider-Man-Filme und die haben halt damals Anfang 2000 zusammen mit dem X-Men-Filmen der Welt gezeigt, beziehungsweise neu definiert, was es heißt, Superhelden-Filme zu machen.
Weil damals, also das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Mittlerweile dominieren die Avengers quasi die Kinolandschaft, aber damals war Superhelden-Filme war absolute Nische.
Ja, die waren auch teilweise ein bisschen verpönt, so die Batman-Filme kamen noch ganz gut an, zumindest die ersten beiden.
Ja, ja, die in den 80ern von Tim Burton.
Ja.
Tatsächlich gab es, weil ich mir rausgesucht habe, 1973 einen Spielfilm zu Spider-Man ohne Marvel-Lizenz.
Oh.
Das heißt, damals war das Marvel auch scheißegal. Die hatten halt die Lizenzen für ihre Comic-Helden, aber weil das halt so komplett Nische war, waren die da nicht hinterher, um zu gucken, okay, ich verkaufe jetzt mal eine Lizenz. Die haben einfach machen lassen. Oder, glaube ich, für ein Apple und ein Ei das verkauft. Deswegen gab es auch diese Hulk-Serie mit Lou Ferrigno.
Oh, fei, ja.
Und auch, es gab auch eine Spider-Man-Serie, war alles ziemlich crap. Und in diesem Film von 1973 kämpft Spider-Man gegen Captain America. Was? Und Captain America ist auch nur jemand, der einfach so einen Motorradhelm aufhat. Also es ist absolut slow budget.
Ja.
Macht auch gar keinen Sinn. Sieht auch richtig scheiße aus. Absolute Billig-Effekte. Genau, und dann kam halt X-Men, teilweise auch Blade, meine ich, ungefähr zu der?
Nee, das war ja, später. Blade war noch etwas früher, aber Blade war ja noch eine andere Zielgruppe. Aber ja, es war auch eine Marvel-Verfilmung tatsächlich.
Genau, und dann halt auch irgendwann die Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi.
Und aber das war so der Startschuss für das Superhelden-Genre, das wir heute kennen.
Genau, Soll ich da direkt mal angrenzen?
Jo.
Genau, wir haben uns ein bisschen aufgeteilt in zwei Blöcke. Es gibt mittlerweile doch ziemlich viele Spider-Man-Filme. Wir teilen das grob ein unter die alten und die neuen. unter den alten zählen vor allem die Spider-Man-Trilogie damals von Sam Raimi.
Die mit Tobey Maguire.
Genau, das war Anfang der 2000er, also 2002 kam der erste Teil raus und der dritte Teil kam 2007 raus. Und den habe ich ein bisschen für euch vorbereitet. Genau, Regie geführt hat damals Sam Raimi. Ich habe sehr viele Lieblingsregisseure, aber auf jeden Fall gehört er bei mir zu einem der Lieblingen. Der hat zum Beispiel die Xena-Serie gemacht, der hat Hercules gemacht, Legend of the Seeker.
Der hat, was, das ist alles von dem?
Das ist alles Sam Raimi, ja.
Scheiße, ich habe jede dieser Serien geliebt.
Ja, außerdem hat Sam Raimi aber auch die Evil Dead-Filme gemacht, also Tanz der Teufel. Darüber habe ich in der Halloween-Folge von uns ein bisschen gequatscht. Deswegen sehr, sehr guter Mann. Und er hat sich gedacht, komm, ey, Superheldenfilme ist immer noch super Nische. Ich habe Bock, einen Spider-Man-Film zu machen. Und das hat er sich dann auch vorgenommen und umgesetzt. So, dann erkläre ich mal so ein bisschen, worum geht es denn in dem ersten Spider-Man-Film. Wie gesagt, 2002 ist er rausgekommen. Es geht um Peter Parker, so ein normaler Everyday-Guy, wie wir auch. Heutzutage wird er wahrscheinlich auch mit seinem Mitbewohner einen Podcast aufnehmen über irgendwas mit Medien. Er lebt bei seiner Tante May und seinem Onkel Ben, geht ganz normal zur Schule dort mit seinen Freunden Mary Jane Watson und Harry Osborn. Und eines Tages macht er einen Highschool-Ausflug und wird auf diesem Ausflug von einer genetisch manipulierten Spinne gebissen. So, ne, ist erstmal nicht sehr tragisch, tut ein bisschen weh, aber er merkt auf einmal am nächsten Tag, dass er sich ein bisschen verändert hat. Ist auch so ein bisschen so Anspielung, finde ich, immer ein bisschen auf Pubertät. Auf einmal, ja, es ist klingt kitschig, aber auf einmal verändert sich da was. Mhm. So, der Körper verändert sich. Ne? Er ist auf einmal stärker geworden, wesentlich wendiger und er kann auf einmal die Wände hochklettern.
Und er braucht seine Brille nicht mehr.
Er hat nämlich so typisch nerdmäßig so eine fette Hornbrille. Genau, und er kann jetzt einfach so die Wände hochklettern, weil er so ganz viele kleine, feine Härchen hat an seinen Fingern. Ja, und hat tatsächlich auch einen Spinnensinn entwickelt. Also so ein, ja, wie beschreibt man den Spinnensinn am besten?
Ja, quasi so eine Art Intuition, dass er sich in Gefahr befindet.
Genau, so eine Art siebter Sinn quasi.
Oh, by the way, ich habe bei der Recherche echt eine der meistgestellten Fragen zum Spinnensinn war wirklich, ob Spinnen einen Spinnensinn haben. Alter. Nein, natürlich nicht.
Aber Spinnen können tatsächlich Wände hochklettern. Surprise. Genau, und er merkt auf jeden Fall, da verändert sich irgendwas und er merkt auch schnell, irgendwie, das hat dann mit diesem Biss von dieser Spinne zu tun. Dann hat seine Nachbarn, also er hat seine beiden Freunde, hier Mary Jane und Harry, und Mary Jane ist tatsächlich auch seine Nachbarin und auch so ein bisschen sein Love Interest. Also er mag die Mary Jane ein bisschen mehr als einfach nur mit ihr befreundet zu sein und nimmt sich irgendwann vor, sich ein Auto zu kaufen, um sie so ein bisschen, um ihr zu imponieren. Dafür braucht er aber Geld und er ist schon ordentlich am Arbeiten, kommt aber nicht so ganz hinterher und merkt dann jetzt mit seinen neuen Kräften, die er hat, also so stark sein, wendig sein, dass er bei so einer Wrestling-Challenge mitmacht. So, und da geht es halt einfach nur darum, irgendwie 3 Minuten im Ring auszuhalten gegen irgendeinen krassen Wrestler.
Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber diese ganze Sequenz ist so unglaublich trashy, dass sie wieder geil ist.
Ja, den Wrestler kennst du sogar. Tatsächlich. Der Wrestler wird nämlich gespielt von einem Wrestler, und zwar Macho Man Randy Savage.
Stimmt! Ja. Das war Randy Savage!
Das heißt, Peter Parker geht dann halt in einen Wrestling-Ring, so einen Underground-Wrestling-Ring, um sich da irgendwie so ein bisschen zu beweisen. Natürlich denkt er sich aber auch, ey, ich kann da jetzt nicht einfach als Peter Parker reingehen. Ja. Die Leute werden mich vielleicht wiedererkennen oder so. Ich muss es irgendwie heimlich machen. Er zieht sich so einen roten Pullover an und so eine rote Skimaske und dann kommt halt der Announcer zu ihm und will ihn halt ankündigen und sagt halt so, okay, ne, Junge, hast du einen coolen Namen?
Die menschliche Spinne.
Ja, und Peter Parker sagt, ja, ich bin die menschliche Spinne. Und der Announcer sagt halt so, Alter, was ist das für eine Scheiße? Du bist doch nicht die menschliche Spinne. Der große Spider-Man. Er sagt halt, the amazing Spider-Man. Ja. So kündigt er ihn an. Und Peter Parker steht da auch noch sehr unsicher und sagt so, nein, er hat meinen Namen falsch gesagt, ich bin die menschliche Spinne. Kämpft gegen diesen Wrestler und besiegt ihn auch im Ring. An der Stelle auch witzige Anekdote, der Announcer in diesem Wrestling-Ring, ja, der dann auch letztendlich den Namen droppt,
ja,
ist der Schauspieler Bruce Campbell, ist ein alter Freund vom Regisseur Sam Raimi,
okay,
und der Hauptdarsteller aus den Evil Dead Filmen.
Ach, krass.
Das ist quasi...
okay, das ist cool.
Genau, das ist der Ash aus Evil Dead.
Okay.
Richtig, richtig fett, auch eine echt witzige Rolle. Ja. Fand ich sehr cool, dass er ihn da noch so mit einbaut. Genau, also unser neu benannter Spider-Man gewinnt diesen Wrestling-Kampf und geht dann halt stolz zum Veranstalter und will halt seine 3000 Ocken haben, bekommt aber nur einen Bruchteil davon, ich glaube $100 oder so, weil der Veranstalter einen Spaß hieß und sagt so, ja, es heißt halt, in der Anzeige steht drin, 3 Minuten aushalten, du hast deinen Gegner nach 2 Minuten gepinnt. Also,
ja,
ist halt nicht. Damit geht Peter Parker ziemlich betröppelt wieder nach Hause gehen. Dann wird aber der Veranstalter von einem ja, kleinen Kleinganoven quasi beraubt. Und Peter Parker hat gerade noch so die Möglichkeit, ihn aufzuhalten quasi, den Ganoven, weil der gerade am Fliehen ist. Lässt ihn aber entkommen und sagt dann später zum Veranstalter so ganz locker so, ja, ne, ach so, ich wusste nicht, dass es meine Sache ist. Weil er halt super pissig war, dass er halt so hart von ihm verarscht wurde. Mhm. So, ist auch so ein bisschen stolz. An der Stelle, bevor ich weiterrede, natürlich rede ich jetzt so im Anschluss noch so ein bisschen über Teil 2 und 3. Generell halt über die ganze Trilogie. Falls ihr die noch nicht gesehen haben solltet, ich komme leider nicht drum herum, auch wichtige Plot-Sachen zu spoilern. Ich weiß nicht, ob wir dieses Mal wieder mit Timecodes arbeiten wollen.
Nee.
Deswegen, falls ihr die erste Spider-Man-Trilogie noch nicht gesehen haben solltet, überspringt diesen Teil, diese ganze Folge am besten eigentlich. Klickt irgendwo in die Mitte rein, da geht es dann um die späteren Teile. Aber ich kann nicht über 3 Filme sprechen, ohne da wichtige Teile aus Teil 1 irgendwie zu spoilern. So, Spoilerwarnung wurde ausgesprochen, ist angekommen, ihr wisst Bescheid. Genau, dann geht Peter Parker Richtung nach Hause und der merkt relativ... Nee, vielleicht... Genau.
Er verlässt das Gebäude.
Er verlässt das Gebäude und trifft auf eine Menschenmenge und sieht dort, dass viele Leute um seinen Onkel stehen, um Onkel Ben stehen drumherum. Das ist für ihn so sein Vaterersatz quasi, auch so ein bisschen, wenn man so will, sein Mentor irgendwie, so ein sehr weiser alter Mann. Und sein Onkel wurde irgendwie angeschossen von einem Autodieb. Also jemand wollte sein Auto klauen und es kam irgendwie dazu, dass er halt angeschossen wurde. Und sein Onkel stirbt auch leider dann in den Händen quasi von Peter Parker. Und das macht ihn halt komplett fertig. Und er gibt ihm noch mit auf dem Weg die berühmten Worte, aus großer Kraft folgt große Verantwortung.
Aber das war doch, als er ihn an der Bibliothek abgesetzt hat, so der Peter angeblich wollte, bevor er zum Wrestling-Kampf gegangen ist.
Oh Gott.
Das war ja ein Dialog im Auto.
Ach ja, stimmt, der Dialog war vorher schon, ne? Ja, das war im Auto noch, ja. Aber auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr wichtiges Zitat, was sich eigentlich durch die ganze Trilogie immer wieder zieht. Was auch ein schönes
Zitat ist. Und durch die Comics.
Genau. Peter bekommt dann aber durch Polizeifunk mit, wohin der Dieb quasi geflohen ist. Kann ihn dann quasi, kommt ihm auf die Spur und kann ihn in so einer Lagerhalle abseits irgendwo stellen und demaskieren. Der war nämlich maskiert und stellt dann fest, dass dieser Autodieb, der seinen Onkel erschossen hat, derselbe war, den er quasi hat fliehen lassen bei diesem Wrestling-Event. Und durch einen Zufall, also der Dieb erschreckt sich quasi, geht zurück, fällt runter, so ist quasi ausgeschaltet. Und Peter schwört sich dann ab diesem Moment, dass er sich quasi der Verbrecherjagd hingibt. So, da ist so der Moment, wo er sagt, okay, ich habe auch diese Kräfte, ich werde sie jetzt nutzen, um halt dem Verbrechen quasi ein Ende zu setzen.
Und vermutlich auch um seinem eigenen Schuldgefühl entgegenzuwirken.
Genau, weil er hätte es ja quasi verhindern können, hat er aber nicht.
Und jetzt hat er die Macht, Sachen zu verhindern, und wenn er das nicht tun würde, wäre das sehr schlecht.
So. Parallel dazu, gibt es natürlich auch irgendwann einen Antagonisten im Spider-Man-Film. Und hier spielt dann der Kumpel von Peter Parker, und zwar Harry Osborn, eine große Rolle, gespielt von James Franco, auch meiner Meinung nach super belegt. Genau, der ist halt ein guter Kumpel von Peter Parker und er ist auch ein bisschen reich. Der hat ordentlich Schotter, denn sein Vater, Norman Osborn, ist der, ja, ein großer Forscher in der Firma Oscorp. Ich meine sogar nicht der Besitzer der Firma, das kommt ja später noch dazu, aber auf jeden Fall ist er großes Tier in der Firma Oscorp. Doch, Besitzer.
Er ist der Besitzer.
Ja, stimmt, da gibt es auch Forscher, egal. So, auf jeden Fall, dem gehört die Firma Oscorp. So, und die haben ordentlich Kohle. So, und der Vater von Harry, Norman Osborn, sitzt irgendwann an einem Projekt für so, ja, für Kriegsmaschinerie und so ein Serum etc. Wieder so dieses typisches so Wissenschaftsmilitärprojekt.
Supersoldaten.
Genau. Aber der Staat oder seine Geldgeber untersagen ihm halt irgendwann die Zuschüsse, weil die halt keine zufriedenstellenden Ergebnisse bekommen. So. Und das macht Norman Osborn so wütend und verzweifelt, dass er sein Serum an sich selber testet und dadurch aber starke Persönlichkeitsprobleme bekommt. Er bekommt quasi so eine gespaltene Persönlichkeit und sehr heftige Aggressionsprobleme.
Und er wird auch stärker. Also
ja, schnappt sich dann noch ein bisschen Militärausrüstung, also so eine Art grünen Kampfanzug und so ein Paragleiter und geht damit so ein bisschen auf Rampage und tötet teilweise die Leute, die ihn hätten finanzieren sollen, aus Rache. Und kommt damit dann auch so ein bisschen Spider-Man entgegen, der ihn dann versucht, dabei aufzuhalten. Genau, das heißt, da ergibt sich quasi das Gespann Spider-Man gegen den Green Goblin, wie er später genannt wird.
Der grüne Kobold, ja.
Teilweise von der Presse, die eine wichtige Rolle spielt im Spider-Man-Universum, und zwar vor allem die Zeitung der Daily Bugle, mit dem Chefredakteur J. Jonah Jameson.
Gespielt von J.K. Simmons.
Genau.
Kennt man auch aus Whiplash.
Whiplash, genau, der in Anführungszeichen böse Schlagzeuglehrer da. Und der will halt immer Fotos von Spider-Man haben.
Parker!
Ironischerweise arbeitet bei ihm in seiner Redaktion Peter Parker als Freelancer mit einer seiner vielen Jobs, der ihm dann immer Fotos von Spider-Man besorgen soll. Was macht Peter natürlich? Ja, er packt die Kamera auf als Selbstauflöser irgendwo hin und schießt tolle Fotos von sich im Kostüm oder in Action und verkauft sie dann an J. Jonah Jameson, der Spider-Man tatsächlich aber als Bösewicht darstellt oder als Bedrohung.
Ja.
Aber gut, Peter muss irgendwie Geld verdienen, deswegen muss er selber seinen eigenen Ruf quasi in Dreck ziehen.
Ja, das hat aus den Comics den Hintergrund, im Film wurde es nicht explizit erwähnt, dass die Ehefrau von J. Jonah Jameson oder die Tochter oder sowas wurde von einem Maskierten umgebracht, deswegen hat er Probleme mit maskierten Personen und zumindest ist es in den Comics, so meine ich.
Ja. Also wie konkret der Film ausgeht, muss ich nicht, glaube ich, großartig beleuchten. Also doch, für später ein bisschen, aber ich will nicht so... Ja, ab da passieren natürlich viele Sachen und es kommt natürlich irgendwann dazu, dass Spider-Man und der grüne Goblin sich gegenüberstehen und es kommt zu einem Kampf und...
Der grüne Goblin.
Ja, der Green Goblin sich gegenüberstehen, es kommt zu einem Kampf und... der Green Goblin versucht, Spider-Man am Ende noch zu töten, indem er seinen Gleiter von hinten auf ihn losschießt. Der bemerkt das aber mit seinem Spinnensinn, kann auch ausweichen und so schießt er, der Green Goblin, den Gleiter in sich selbst quasi hinein mit so spitzen Zacken vorne und tötet sich damit quasi selber. Peter nimmt dann den Leichnam von Norman Osborn und bringt ihn zurück in sein Haus.
Haben wir erwähnt, dass Norman Osborn von Willem Dafoe gespielt wird?
Nee, noch nicht. Aber ein netter Fakt.
Er wird von Willem Dafoe gespielt. Gut, ja. Sorry, weiter.
Bringt ihn dann quasi in sein Haus zurück, legt ihn dort auf sein Bett. Das Ganze sieht der Sohn von Norman Osborn, Harry Osborn, der gute Kumpel von Peter Parker, und sieht quasi eigentlich nur, wie Spider-Man mit dem Leichnam seines Vaters dahin kommt, ihn ins Bett legt und dann abhaut. Und Harry Osborn schwört sich dann, Rache an Spider-Man zu nehmen, weil er halt Spider-Man den Tod seines Vaters quasi zuschiebt. Und damit endet eigentlich auch der erste Teil. Verdammt geiler Film, muss ich wirklich sagen. Ich habe noch so ein paar Sachen dazu rausgesucht, weil wir haben jetzt ein paar Schauspieler auch genannt. Tobey Maguire, ja, ich glaube, das sollte jedem ein Begriff sein, wer das ist. Der hat tatsächlich damals 6 Monate dafür trainiert, für diese Rolle. Und es war auch sein Durchbruch tatsächlich.
Mhm.
Der hat vorher so ein paar Rollen gehabt, aber das war auf jeden Fall seine fette Rolle. Kirsten Dunst war vorher schon bekannt. Sie hat Mary Jane Watson gespielt. Ja, die war vorher ein Kinderstar tatsächlich. Hat unter anderem in Interview mit einem Vampir gespielt. Und das war aber eine der größeren Rollen für sie als erwachsene Frau.
Okay.
So. Damit hat sie quasi auch so ein bisschen den Absprung geschafft vom Kinderstar zum auch Erwachsenenstar. Ja, und James Franco hat damals eigentlich, genau, der hat den Harry Osborn gespielt, der hat eigentlich ein Vorsprechen gemacht als Peter Parker.
Ach, crazy.
Aber die haben halt gesagt so, ma, wir haben jetzt diesen Tobey Maguire, der ist eigentlich schon ganz geil, aber du, ne, du könntest eigentlich Harry Osborn spielen. Und ich finde, super gut besetzt, weil das ist ein Charakter, der die ganze Zeit sehr viel am Lachen ist, eigentlich super positiv ist, aber auch so ein bisschen überheblich am Lachen, weil der hat Alkohol, das merkst du ihm auch irgendwie an.
Du hast fast nur Teil 1 gesehen, oder? Weil,
nee, ich weiß auch gerade vor allem Teil 1.
Ach so, in Teil 1, ja, okay.
Ja, aber in Teil 1 ist er ja nur am Lachen.
Ja, ja, der
super
ist,
positiv, ja. Aber auch so ein herzliches Lachen, aber auch so ein bisschen so ein sorgloses, ich habe Kohle, ich muss mir keine Sorgen machen, Lachen.
Ja.
Finde ich super gut besetzt. Auch Willem Dafoe als Vater von Harry Osborn gut besetzt. Ja, es gab auch, wie du schon gesagt hast, glaube ich gerade eben, so ein paar Cameos noch. Nee, das war noch vor der Folge, haben wir drüber geredet, ne? Unter anderem, wurden dann viele Leute interviewt, als dieser Spider-Man dann wirklich in seinem Anzug halt rumläuft und das Verbrechen bekämpft. Wurden viele Leute interviewt, unter anderem eine Punkerin, die halt auch sagt so, 8 Arme, oh, weißt du, wie man alles machen kann. Das ist tatsächlich Lucy Lawless, die Schauspielerin von Xena.
Ach, echt?
Ja.
Crazy.
Es gibt einen Mitarbeiter vom Daily Bugle, Hoffman heißt der, der macht so ein Chart, erklärt da irgendwie was, der spielt auch in jedem Teil mit, das ist der Bruder von Sam Raimi.
Das ist der Bruder von Sam Raimi?
Ted Raimi.
Ist das der mit der Brille? Und der?
Genau, genau, ja.
Okay, cool. Ach, krass.
Sehr witzig. Musik wurde geschrieben von Danny Elfman, das ist der Komponist, der auch größtenteils eigentlich immer von Tim Burton die Musik schreibt und auch das Simpsons-Theme gemacht hat.
This is Halloween.
Genau. Das erste Mal, wo Spider-Man so versucht, mit seiner ikonischen Pose, indem er quasi so das die Pommesgabel macht, das Metal-Zeichen, und halt so das Netz aus seinem Arm schießt, also seinem Handgelenk quasi, versucht er so ein paar Sprüche zu sagen. Unter anderem sagt auch einmal Shazam.
Stimmt.
Ja, Anspielung Alter. Auf einen DC-Comic-Helden.
Ja, tatsächlich.
Ja, da war das noch nicht so krass getrennt, dass man sagt so, DC und Marvel, das kann man nicht trennen.
Ja.
Ja. Witzigerweise auch tatsächlich in den Comics war das damals so, dass die Netze, die Spider-Man verschießt, nicht organisch sind, sondern quasi aus so einer Apparatur herausgeschossen werden.
Ich nehme es mal vorweg, Tobey Maguire ist der Einzige, der sie biologisch abschießt. Die anderen Filme sind auch auf elektronischer Basis.
Ja,
auch
genau.
Ingenieur. Highlightet dann auch in den Filmen und Comics immer noch so ein bisschen dieses Ingenieurtum von Peter Parker, weil er ja voll das Physik-Brain ist.
Ja, macht auch eigentlich, glaube ich, mehr Sinn, weil wie willst du so schnell so viele Sachen biologisch da irgendwie erzeugen, aber im Kanon der Filme macht es auch
Sinn.
Genau, und es gab einen Trailer, der erste Trailer dazu, der musste sofort wieder gelöscht werden oder was?
Nicht World Trade werden. Center, ne?
Genau, weil da siehst du nämlich, dass die Twin Tower und zwischen den Twin Towern ist dann quasi ein Spinnennetz aufgebaut und da drin ist dann ein Helikopter gefangen. Das war 2001 und im September ist dann halt der Anschlag passiert. Deswegen ging das leider nicht mehr. Oder war das nicht mehr so vorteilhaft, dieser Trailer. So.
Und musste dann halt dementsprechend auch aus dem Film entfernt werden.
Genau. Ja, nee, das war wirklich nur ein Trailer, der einfach echt? So... Ja, ja. Es gab die Szene nicht im Film, das war einfach nur so ein Teaser quasi.
Okay.
Aber das musste halt dann raus. So. Ich überlege gerade, ob ich direkt mit Teil 2 weitermachen soll oder willst du noch irgendwas speziell zu Teil 1 sagen?
Mir fällt jetzt nicht allzu viel ein. Joe Manganiello spielt den Bully von Peter Parker, den Flash Thompson.
Ja.
Und diese ganze Liebesgeschichte zu Mary Jane Watson wird halt in der kompletten Trilogie sehr stark
gehighlightet. Generell dieses Trio von MJ, um das mal kurz zu fassen, also Mary Jane wird halt MJ genannt, Harry Osborn und Peter Parker. So die drei, weil das auch am ersten Teil ist es auch so ein bisschen so, dass MJ, also Peter steht halt echt auf MJ. So.
Mhm.
Das ist halt so sein großes Love Interest. MJ und Harry haben aber auch irgendwie ein bisschen was am Laufen. So.
Mhm.
Und das ist dann, die Freundschaft funktioniert irgendwie in diesem Trio, ist aber eh schon so ein bisschen angespannt. Weil es halt irgendwie so ein Love Triangle ist. So. Und dann kommen wir zum zweiten Teil. Da ist Peter Parker jetzt vollkommen d'accord damit, dass er jetzt im Prinzip der Spider-Man ist, führt aber ein ziemlich heftiges Doppelleben. Weil auf der einen Seite ist er halt auch mittlerweile Student und muss zu Vorlesungen gehen. Er muss aber auch arbeiten, um Geld reinzuholen. Sprich, er geht halt Fotos machen, von Spider-Man, aber auch Pizza ausliefern. Und er versucht aber auch ein guter Freund zu sein und sich dann auch so Theaterstücke oder so anzugucken von MJ. Und da gibt es dann auch eine Szene, wo er ihr verspricht, dass er auf jeden Fall zu einem wichtigen Theaterstück von ihr geht. Und dummerweise auf dem Weg dahin kommt er aber genau in eine Verbrecherjagd und muss das dann halt irgendwie deichseln und dann doch catcht er die Verbrecher als Spider-Man schnell, fährt dann schnell zur Theaterpremiere und dann gibt es so einen richtig cocky Platzanweiser, der ihn nicht reinlässt. Mhm. Du hast den Film letztens noch gesehen, ne?
Ja, gestern. Ja,
genau, der noch sagt so, was ist das? Schuhe zu binden, ja, genau. Und dann hier noch Krawatte.
Krawatte, ja.
Das ist schon wieder Bruce Campbell.
Okay, krass.
Richtig geile Rolle. Und das ist so eine geniale Szene, weil er sagt dann so, aber ich muss da rein, das ist eine Freundin von mir. Ja, tut mir leid, hier steht auf dem Schild, sie dürfen nicht reingehen, wenn das vorbei ist, wenn das angefangen hat, weil sonst zerstören die Illusion. Und dann will er weiterreden, dann sagt er zum anderen Schild so, psch, 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 hier steht, quiet, please. So. Richtige Spassi-Rolle. Aber genau, das ist so das Problem, was Peter Parker irgendwie hat. Er merkt halt, dieses Doppelleben, das geht irgendwie vorne und hinten nicht auf. Er will zu einer Vorlesung gehen, läuft halt schnell hin und auf einmal kommt ihm sein Dozent entgegen und sagt halt so, ey, Mr. Parker, wir sind schon durch. Es sind zu spät. Witzigerweise, wer ist der Dozent? Der Dozent ist ein gewisser Dr. Kurt Connors.
Dr. Curtis Connor.
Dr. Curtis, oh, ich habe Kurt aufgeschrieben.
Oder Kurt Connor, ja.
Ja, das ist ein weiterer Bösewicht tatsächlich aus dem Spider-Man-Universum, und zwar der Lizard.
Ja.
Ein Echsenmensch. Der kommt schon in Spider-Man 2 vor.
Ja, und wer weiß, was Sam Raimi hätte da rausholen können. Es gab Concept Arts. Es war sogar erst die Überlegung im Raum, ob der nicht schon der Antagonist von Teil 2 werden sollte. Dann glaube ich, sollte er auch in Teil 3 werden, wäre es vielleicht in Teil 4 geworden. War er nicht auch schon in Teil 1 da? Ist Peter nicht schon
ab Teil 2 kommt
er. Ab Teil 2, ja, das, was den Kurt Connors halt ausmacht, ist, dass ihm ein Arm fehlt. Und in der Lore entwickelt er dann ein Serum, was sich an Reptilien annähert und dann wächst sein Arm nach und er wird zur riesigen Echse. Und ja, das hätte sehr schön werden können.
Ja, tatsächlich haben wir aber in Teil 2 einen anderen Antagonisten bekommen, und zwar Otto Octavius oder auch Dr. Octopus. Das ist eigentlich ein Wissenschaftler, der an einer Energiequelle arbeitet, an so einer kleinen reproduzierbaren Sonne, die jetzt so unendlich Energie liefern soll. Und er ist Kernphysiker, und weil das aber ein sehr komplizierter Prozess ist und das immer unter Kontrolle halten muss, hat er so 4 mechanische Tentakel quasi an seinem Rücken befestigt, die mit seinem Kleingehirn verbunden sind.
Eigentlich genau dein Charakter.
Ja, eigentlich mega.
Doc Ock.
Doc Ock. Und genau, mit diesen 4 Tentakeln kann er das so ein bisschen bearbeiten, und die haben alle eine eigene KI, aber so einen Überbrückungschip, damit mit dem er quasi diese KI steuern kann. So, genau. Diese einzelnen Tentakel. Es ist tatsächlich wie ein Oktopus. Jeder dieser Tentakel hat sein eigenes Gehirn. Es ist schon smart, weil das ist tatsächlich ein kleiner Exkurs zu Oktopussen. Das ist wirklich so, jeder Tentakel hat sein eigenes Gehirn. Damit hat der Oktopus 9 Gehirne und 6 Herzen. Oder waren es 3?
Ist doch egal.
Ja. So, genau. Dr. Oktopus. So, und er arbeitet tatsächlich für die Oscorp Company, also für die Firma, die jetzt Harry Osborn gehört. Und deswegen, weil Harry und Peter ja gute Freunde sind und sich Peter sehr für die Forschung von Octavius interessiert.
Genau, er schreibt eine Arbeit über Dr. Octavius für den Dozenten Kurt Connor, der auch ein Freund von Dr. Octavius ist.
Ja, also ja, alles hier connected. Deswegen ist Peter quasi bei der Forschung dabei von Dr. Octavius. Eines Tages gerät ein Experiment aber außer Kontrolle und er kann diese Energiequelle, diese künstliche Sonne, nicht mehr kontrollieren. Und er erzeugt ein riesiges Magnetfeld und alles gerät so ein bisschen in Chaos. Peter ist auch vor Ort, kann sich noch schnell als Spider-Man verkleiden und ich glaube, Harry retten?
Er rettet Harry, er versucht den Strom abzustellen, Octavius hindert ihn daran, dann kriegt Octavius einen Stromschlag ab. Der Inhibitor-Chip brennt durch und damit ergreifen die Tentakel die Kontrolle über Dr. Octavius.
Genau, und im gleichen Zug stirbt tatsächlich auch seine Frau, seine heißgeliebte Frau, die noch vorher ziemlich gehighlightet wurde. Dr. Octavius wacht dann später in einem OP-Saal auf, beziehungsweise er wacht selber noch gar nicht auf. Die Chirurgen wollen eigentlich diese Tentakel entfernen und die Tentakel wachen vor ihm auf. Die Tentakel, diese vier riesigen mechanischen Tentakel, haben ein komplettes Eigenleben entwickelt und töten einfach die komplette Belegschaft in diesem Krankenhaus oder in dem Krankenhaussaal.
Und das ist stilistisch sehr an so Splatter-Filme angelehnt.
An Evil Dead nämlich. Also es gibt eine Szene, wo einer von den Chirurgen oder so an die Wand gedrückt wird von so einem Tentakel, noch schnell zur Seite greifen kann und eine kleine Kettensäge nehmen kann und damit versucht, den Tentakel abzusägen. Das ist halt wirklich 1:1 oder sehr viele Sachen davon sind wirklich an Evil Dead angelehnt. Das ist eine wunderbare Verneigung vor seinem eigenen Werk, was Sam Raimi da gemacht hat. Genau, aber Dr. Octavio wacht auf und merkt, was er gemacht hat, indirekt. Ist total durch den Wind und haut erstmal ab. Er ist selber halt, ja, er wird selber quasi von seinen Tentakeln beeinflusst, die ihn quasi auch so ein bisschen dazu zwingen, dann das Projekt weiterzumachen, das Projekt weiterzuführen. Mhm. Eigentlich ist er anfangs eher der Unschuldige, der sagt so, ey, ich will das nicht machen, aber die machen das
einfach. Er ist nicht von Grund auf böse, der hat einen moralischen Kompass, der aber überbrückt wird.
Ja, und irgendwann fasst er sich dann den Plan, wieder weiterzumachen. Braucht dafür aber Geld, um wieder neues Titanium oder so zu bekommen und raubt deswegen eine Bank aus. In dieser Bank befindet sich zufällig gerade Peter Parker und seine Tante May,
die Geldprobleme hat.
Die Geldprobleme hat, weswegen Peter sich schnell wieder zu Spider-Man verkleidet oder seinen Anzug schnell anzieht und gegen Dr. Octavius kämpft, Dr. Octopus, der Tante May schnell als Geisel mitnimmt.
Ja,
und so ergibt sich dann quasi so ein Clinch zwischen den beiden. So geraten das erste Mal Dr. Octopus und Peter Parker, sprich Spider-Man, gegeneinander. Natürlich kann Peter Tante May befreien, aber damit war schon klar so, oh, wer ist das? Der ist neu und der ist ziemlich böse. Ich muss ihn aufhalten. Gleichzeitig hat Peter aber auch mit sich selber zu kämpfen, denn seine Kräfte fangen an zu schwinden. Immer wenn er sie braucht, wenn er sich rumschwingt, kommt auf einmal kein Netz mehr raus aus seiner Hand.
Was in sehr witzigen Szenen endet.
Ja, was in sehr witzigen Szenen endet, wo er einfach runterfällt. Und auch im Kampf gegen Dr. Octopus, manchmal kommt einfach nichts raus. Was auch wieder ganz nett ist, wenn man halt bedenkt, dass es wirklich organisch ist als einziger Spider-Man. Und das Problem kennt man vielleicht als Mann. Wenn du es brauchst, klappt es irgendwie nicht.
Du sprichst für dich.
Ja, aber auch wieder so ein bisschen, dann vielleicht auch so ein Ticken Richtung die Geschichte über die Pubertät und das spätere Alter dann noch, wenn dein Körper dir auf einmal Probleme bereitet oder Sachen nicht so funktionieren, wie du sie gerne hattest. Außerdem merkt Peter auch, dass er seinen Freunden nicht mehr ganz gerecht werden kann. Vor allem auch Mary Jane. Er schafft es auch nicht mehr, zu ihren Theaterstücken und so zu kommen und merkt dann irgendwann einfach nur noch, wie sie aus dem Theaterstück rauskommt mit irgendeinem Typen, den umarmt und küsst. Und das ist tatsächlich der Sohn von seinem Chef vom Daily Bugle, der Sohn von dem J.J. Jameson. Und ja, mit dem ist sie dann auch ziemlich bald liiert. Der ist wie Astronaut oder so?
Astronaut, ja.
Ja. Und da merkt er für sich irgendwann so, nein, ich krieg das nicht alles gebacken. Ich krieg das nicht alles unter einen Hut. Ich gebe den ganzen Superhelden-Scheiß auf. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe mein eigenes Leben. Ich muss mich um meine Tante kümmern. Ich muss irgendwie Geld dafür besorgen. Ich muss mich um meine Freunde kümmern. Und wirft seinen Superheldenanzug auch symbolisch dann in den Müll. Merkt dann aber wiederum, weil, das will ich jetzt relativ kurz fassen, Dr. Octopus hat ja eigentlich für Harry Osborn gearbeitet, kommt dann zu ihm und will halt sein Projekt vollenden und Osborn sagt dann, okay, du bekommst von mir
Tritium,
aber nur, wenn du mir Spider-Man bringst, denn ich bin immer noch pissig auf Spider-Man, weil der hat meinen Daddy umgebracht. So, dann weiß Dr. Octopus, dieser Peter Parker macht immer Fotos von Spider-Man, deswegen gehe ich zu Peter Parker und sage ihm, Bro, sag Spider-Man, dass wir uns da treffen und wir boxen uns. So.
Aber ohne treten.
Ohne treten. Dann kommt so ein bisschen, und ich glaube, als Geisel nimmt er dann, glaube ich, Mary Jane mit. Es entspinnt sich ziemlich viel und dann dadurch wird auch Dr. Octopus immer mal wieder ein bisschen durch fragwürdige Entscheidungen immer doch eher zum Bösen irgendwo. Auch wenn er das Ganze nicht will, aber er wird dann doch irgendwie getrieben davon, sein Projekt zu Ende zu bringen. Und stellt auch Peter Parker vor moralische Entscheidungen. Und dieser merkt aber irgendwann, dass es deine Bestimmung ist, aus großer Kraft, voll große Verantwortung, dem Ganzen entgegenzuwirken und Spider-Man quasi zu bleiben und Spider-Man, ja, und damit dann auch quasi seine Geliebten zu schützen.
So ungefähr war das, ja.
Ja, ist grob, ich will jetzt nicht den ganzen Plot nochmal ausrollen. Genau. Und letztendlich kommt es dann auch da zum Endkampf zwischen Dr. Octavius und Spider-Man, in dem Dr. Octavius dann am Ende dann doch noch irgendwie so die gute Seite von ihm spricht doch noch raus und er kann sich quasi selber aufopfern, meine ich war das, ne? Ja. Indem er dann quasi
die Sonne
irgendwie
im Wasser
verschlingt, aber damit auch sich selber opfert.
Ja.
Ja. Habe ich noch was? Ja, genau. Ich habe noch ein paar Fun Facts zu Spider-Man 2. Wobei, ich überlege gerade noch, ob ich irgendwas dazu noch vergessen habe. Ich überlege gerade, ob Harry Osborn feststellt, wer Spider-Man ist.
Er stellt es fest. Aber
ganz am Ende, ne?
Ja. Nein, nicht ganz am Ende. Es gibt dann ja diesen Kampf zwischen Dr. Octopus und Spider-Man an der U-Bahn, wo Peter auch seine Maske verliert. Und er schafft es, diese U-Bahn zu stoppen. Die Menschen tragen ihn nach in die Bahn. Und
auch sehr schöne Szene.
Ja, weil sie dann einfach feststellen, dass das einfach nur ein ganz normaler Junge ist. Könnte der Sohn von einem von denen sein. Und dann schnappt sich Dr. Octopus halt Peter und bringt ihn zu Harry. Und Harry nimmt ihm die Maske ab und ist dann halt entsetzt. Und dann kommt Peter und sagt, ey, Harry, ist gerade egal, was zwischen uns ist. Wo ist der? Stimmt. Der will die scheiß Stadt hochjagen.
Ja.
Genau. Und dieser Switch, wo er sich wieder entscheidet, Spider-Man zu werden, das wird in so einer Montage dargestellt, wie der schön gut gelaunt ist. Er hat Zeit, zum Theaterstück zu gehen. Er kriegt gute Noten. Er kriegt vernünftiges Geld und so weiter. Mhm. Dann gibt es aber so ein, zwei Szenen, wo er sieht, wie Polizeiautos hinterherfahren, in der Zeitung steht, die Kriminalrat ist wieder hochgegangen. Und dann kommt halt der entscheidende Augenblick, ein Haus steht in Flammen und er
versucht es als Peter Parker zu retten.
Ja. Genau. Genau. Und er schafft es auch, das Mädchen zu retten, aber er hört dann von den Feuerwehrmännern, dass halt ein armer Hund im vierten Stock eingeschlossen wurde. Ich weiß bis heute nicht, ob die jetzt wirklich einen Hund meinen oder einfach nur einen Typen.
Er müsste man auf Deutsch irgendwie hören. Aber ja. Er merkt halt so, er ist halt jetzt der Held.
Genau. Und dann gibt es dann noch eine schöne Szene mit einem unglaublich schönen Dialog von Peter und Tante May, wo er zu ihr geht, sie zieht um und dann fragt sie, was mit Spider-Man ist und dass er so ein gutes Vorbild ist für die kleinen Kinder.
Ja.
Und das kommt halt im Anschluss an eine Szene, in der Peter Tante May gebeichtet hat, was er damals gemacht hat, als er den Mörder von Onkel Ben hat fliehen lassen. So, die eigentliche Anekdote, die ich sagen wollte, der James Jonah Jameson denkt sich ja immer Namen aus, so für die Gegner. Und dann schlägt halt der Bruder von Sam Raimi Doc Ock vor, sagt so, nee, gefällt mir nicht, bla bla bla, nee.
Ja.
Und dann sagt der, Dr. Strange, haben wir schon. Und das ist mir erst gestern aufgefallen, ich dachte, ja, Moment, Dr. Strange, was?
Ja, kleiner Hint auf einen anderen Marvel-Helden.
Ja, der halt auch in New York seinen Sitz hat. War ganz cool.
Ja, aber in dem Teil wird halt vor allem in Frage gestellt, das ganze Superhelden-Dasein und auch dieses soziale, dein soziales Leben versus das Superhelden-Leben. Ja. Und dann halt auch mit dem, mit der Feststellung, dass es halt seine Berufung ist.
Irgendwo. Ja, und ich glaube, das ist auch das, was diesen Film zu dem beliebtesten der Reihe macht, weil der einfach so viele Sachen thematisiert und darstellt, in denen sich jeder mal gefunden hat. Jeder hatte mal zu wenig Zeit für seine Freunde, jeder musste mal, war im Clinch, okay, keine Ahnung. Kann ich noch bei meinem Fußballverein mitmachen? Ich habe einen Job, ich habe eine Uni, ich habe eine Freundin. Schwierig. Halt sowas, da kann man sich ganz gut mit identifizieren.
Am Ende von Teil 2 kommt tatsächlich auch dazu, dass Mary Jane eigentlich heiraten soll.
Ja.
Nämlich den Sohn halt von hier J.J. Jameson. Aber während der Hochzeit noch im Kleid halt sagt, okay, es ist doch nicht meins, ich will doch den Peter haben.
Genau.
Und halt rausläuft und zu Peter läuft und er hat ihr auch gebeichtet, dass er Spider-Man ist?
Ja, sie hat es halt gesehen, weil Peter die Maske ausgezogen hat, um Octavius quasi wachzurütteln.
Und dann ist es quasi so offenes Ende, dass die beiden es quasi nochmal versuchen. Doch noch. Die haben es tatsächlich auch im ersten Teil schon geküsst. So. Da war sie eigentlich mit Harry zusammen.
Ja.
Und wurde aber von Spider-Man gerettet. Und dann gibt es diesen legendären Spidey-Kuss, wo er halt kopfüber vor ihr hängt und sie sagt, okay, ich will deine Maske ausziehen. Und sagt so, nein, das darfst du nicht. Und es regnet halt in Strömen und sie sagt ihm, ich will dir aber trotzdem dafür danken und zieht ihm die Maske nur so bis zur Nase runter, beziehungsweise weil der Kopf überhängt, hoch.
Mhm.
Und gibt ihm dann einen Kuss. Und diese Szene wurde halt in jeglichen Medien nochmal parodiert. Oh,
generell Spider-Man 1, 2 und 3 haben so viele cheesy Szenen, aber sie funktionieren einfach in dem Kontext. Und das ist das, was sich Marvel heutzutage leider nicht mehr traut.
Ja.
Einfach mal eine Szene wirken zu lassen, egal wie cheesy es ist. Es funktioniert.
Genau. So, dann kommt Teil 3. Der geht damit los, dass MJ und Peter tatsächlich irgendwie jetzt ein Paar sind.
Mhm.
Die beiden trennt aber leider irgendwie so ein bisschen ihr beruflicher Erfolg. Denn Spider-Man wird halt ohne Ende gefeiert. Die Leute lieben ihn halt. Und MJ hat aber echt keinen Erfolg als Schauspielerin. Sie hat nur negative Kritiken und wird halt von allen gehasst gefühlt. Ja, das ist ein großes Problem für die beiden und deswegen haben die auch ein bisschen Beziehungsprobleme. Gleichzeitig bricht ein Häftling, Flint Marco heißt er, aus dem Gefängnis aus. Und das ist tatsächlich, kann man schon sagen eigentlich, der Mörder von Onkel Ben. Der bricht aus dem Gefängnis aus, kommt irgendwie auf ein Atomtestgelände, fällt in einen Partikelbeschleuniger und wird dort zum Sandman.
Ja, also kann sich in Sand verwandeln, materialisieren, kann sich halt komplett in Sand auflösen, durch die Türschlitze durch und sich dann wieder normal materialisieren.
Genau.
Groß machen,
klein machen. Es wird auch ziemlich schnell klar, dass er ist zwar ein Häftling, aber er hat eigentlich einen noblen Hintergrund, und zwar will er seine todkranke Tochter irgendwie heilen oder Medizin für sie kaufen, und deswegen geht er jetzt als Sandman auf Raubzüge und kommt damit dann natürlich sehr schnell dem Spider-Man in die Quere, der ihn daran hindern will. Gleichzeitig taucht ein neues Gesicht im Daily Bugle auf, und zwar Eddie Brock.
Brock,
so ein kleiner blonder Jüngling.
Wird von dem Eric Foreman aus den wilden 70ern gespielt. Das habe ich erst, glaube ich, 10 Jahre später gecheckt.
Ja.
Das macht alles nur noch schlimmer.
Ja, und der hat jetzt die Aufgabe bekommen, ein belastendes Foto von Spider-Man zu schießen. Darauf hat Peter natürlich gar keinen Bock. Deswegen haben Peter und Eddie so einen kleinen Clinch zusammen. Außerdem landet ein Meteorit auf unserem Planeten und eine schwarze Flüssigkeit entfleucht und kommt in Kontakt mit dem Spider-Man-Suit von Peter Parker, der auf einmal schwarz ist. Und ja, plötzlich hat Peter Parker diesen schwarzen Anzug und merkt, wenn er den anzieht, ist er ein bisschen stärker, aber auch irgendwie cooler und edgier. Und er hat den Anzug auch mal so tagsüber an, unter seinen normalen Klamotten, und merkt aber, wie er sehr, sehr cool geworden ist und auch mal so eine andere Frisur ausprobiert, einen schwarzen Anzug anzieht, random anfängt zu tanzen in der Fußgängerzone.
Ja. Ach Gott.
Genau. Außerdem wird er ziemlich provokant. Er zerkracht sich ordentlich mit MJ, auch weil er jetzt so cool geworden ist, und die beiden trennen sich auch auf Probe. Dann denkt er sich aber auch gleichzeitig so, hey, cool, dann date ich doch einfach mal die Freundin von Eddie Brock, und zwar Gwen Stacy.
Die hat er nämlich vorher im Film noch gerettet bei so einem Kranunfall.
Genau, als Spider-Man halt.
Ja, genau, als er den Stadtschlüssel als Anerkennung, irgendwie sowas, irgendeine Auszeichnung für Spider-Man, und dann küsst er sogar Gwen Stacy in der oben Kopfüberpose, was MJ gar nicht gefallen hat.
Ja.
Das war auch noch alles vor dem Anzug.
Aber das war also eher so für die Presse quasi.
Ja, genau.
Gwen Stacy, gespielt von Bryce Dallas Howard.
Echt?
Ja.
Ach krass.
Also die hübsche Rothaarige aus den Jurassic World Film, Regisseurin von einer Folge von The Mandalorian.
Mittlerweile zwei.
Da aber in Blond.
Ja.
Dennoch, immer noch wunderschön. Er datet sie quasi so ein bisschen und reibt das auch so ein bisschen dem Eddie Brock unter die Nase. Außerdem kann er ein Foto von Eddie Brock, als in dem Spider-Man quasi belastet werden soll, als Fälschung herausstellen, beziehungsweise er fälscht selber ein Foto, damit er sagen kann, dass das Foto von Eddie eine Fälschung ist.
Sicher? Ich meine, das war wirklich gefälscht.
War das wirklich gefälscht?
Ich meine, das war wirklich gefälscht.
Okay. Jedenfalls, die beiden kommen sich richtig hart in die Quere und Eddie Brock verliert alles. Er verliert seinen Job, er verliert seine Freundin, er ist quasi komplett am Ende. Wegen Peter Parker.
Ja.
So. Ja, dann komme ich drin. Ja, nee, ich komme nicht zum Glockenturm. So. Dann parallel macht der Sandman halt weiter seinen Kram im Prinzip. Und Harry ist immer noch stinksauer
Peter.
auf Peter und findet in seinem Apartment den
Die Leiter,
Anzug von seinem
die
Vater. Ge
Ausrüstung von seinem Vater.
generell die ganze Ausrüstung. Zieht sich das auch an und kämpft gegen Spider-Man.
Ja.
Da muss ich gerade überlegen, ob das alles so chronologisch passt. Ja.
Nein. Das ist ganz am Anfang des Films.
Verliert dabei aber auch sein Gedächtnis.
Ja, durch den Kampf, ja.
Genau. Liegt dann im Krankenhaus
Stimmt.
und hat wieder vergessen, dass Peter Parker Spider-Man ist und dass sein Vater halt der Green Goblin ist und ist wieder der ganz normale Harry. Kommt aber irgendwann, kommt die Erinnerung doch wieder zurück und dann versucht er auch Peter so ein bisschen zu zermürben, der eh schon so ein bisschen cocky ist mit seinem schwarzen Anzug und tut auch so, als würde er jetzt was mit MJ haben, die ja jetzt gerade quasi wieder Single ist, weil die beiden eine Pause machen. Das Ganze sorgt für sehr viel Streitpotenzial zwischen den beiden und Harry gelangt irgendwann wieder sein Gedächtnis zurück und findet wieder in den Anzug vom Green Goblin. So.
Eine alternative Version.
Eine alternative Version. So. Irgendwann geht Eddie Brooke dann
Brock.
in die Kirche. Brock, sorry, der Eddie. So, nein, wollen wir nicht. Der Eddie geht dann in die Kirche und betet halt und sagt halt so, ey, ich habe alles verloren. Lieber Gott, bitte töte Peter Parker. Peter gleichzeitig merkt, dass dieser Anzug ihm irgendwie nur Unheil bringt. Er hat sich mit all seinen Freunden verkracht, mit seiner Freundin. Alles ist blöd. Er hat gegen den Sandman gekämpft und diesen besiegt. Erzählt das, hat auch herausgefunden, dass das quasi der Mörder von Onkel Ben war. Erzählt das ganz stolz seiner Tante und denkt halt, dass sie jetzt so ausflippt vor Freude. Aber Tante May sagt halt so, ja, das ist doch blöd eigentlich. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass Spider-Man sowas macht irgendwie. Und dann merkt er halt so, okay, ich weiß nicht mehr genau, warum sie enttäuscht ist, aber auf jeden Fall, er merkt halt, dass er irgendwie zu weit geht. Und dass er auch, diese ganze Rachegelüste, dass es irgendwie auch nicht er ist. Und schließt dann für sich selber fest, okay, dieser Anzug muss weg. Geht dann zu einem Glockenturm und merkt halt, dass dieser Anzug oder das Ding, was seinen Anzug irgendwie in Angriff genommen hat, diese Flüssigkeit, dass sie halt allergisch gegen auf Sound reagiert, schlägt gegen die Glocke, wird diesen Glibber irgendwie los und der verflüssigt sich, fällt runter und zufälligerweise ist dieselbe Kirche, wo Eddie gerade betet und dass Peter Parker sterben soll, wird von diesem Glibber vereingenommen und wird dann zu Venom. Das heißt, wir haben im Endeffekt in diesem Zeitpunkt drei Bösewichte. Venom, so ein, ja, so eine Art Spider-Man in Böse, wenn man so will. Wir haben den Sandman, der dann wieder auftaucht tatsächlich. Er ist nicht ganz gestorben. Und wir haben Harry Osborn als Green Goblin. Und die drei verbünden, oder vor allem der Sandman und Venom verbünden sich dann so ein bisschen gegen Spider-Man. Und haben auch, glaube ich, Gwen Stacy und MJ,
Nur Mary Jane.
nur Mary Jane gefangen. Und wollen ihn damit in eine Falle locken. Und am Ende kommt es zu einem großen Clash, aber ich glaube, den werde ich nicht verraten. Weil da baut quasi kein Film drauf auf. Es kommt zu einem ziemlich geilen Kampf eigentlich am Ende. So, das war Spider-Man 3. Tatsächlich war das, ist der immer noch auf Platz 22 der erfolgreichsten Filme, was das Einspielergebnis angeht.
Wurde aber von den Kritiken zerrissen.
War auch einer der, war auch bis dato der teuerste Film mit 258.000 Millionen US-Dollar. So, das war's dann erstmal zu den ersten drei Spider-Man-Filmen von Sam Raimi. In unserem zweiten Teil zu den Spider-Man-Filmen reden wir dann noch über den folgenden Spider-Man-Filmen von Sony Pictures und Marvel und wie das Zwischenspiel zwischen den beiden war. Wie es eigentlich hätte weitergehen sollen nach der Trilogie von Sam Raimi, was Tom Holland für ein Spider-Man ist, was Andrew Garfield für ein Spider-Man ist, The Into the Spider-Verse-Film, Animationsfilm.
Venom, Morbius erwähnen wir auch noch am Rande und was die Zukunft für Spider-Man bereithalten könnte.
Also schärft eure Spinnensinne, nächste Woche geht es schon weiter.